der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem besonderen Gast, einem super Thema, ein super spannendes Thema. Herzlich willkommen, Sarah von InnoNature. Moin, Sarah.
Hi, ich freue mich, dass ich hier bin.
Ich bin froh, dass du hier bist, weil du arbeitest in einer Branche, die für mich wahnsinnig spannend ist. Im weitesten Sinne würde ich sagen, das Segment der Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ein fürchterlich hässlicher Begriff. Wie nennst du dein Segment?
Wir sind schon im Bereich für natürliche Frauengesundheit unterwegs.
Gut, aber das tut ihr nicht, indem ihr praktisch Fitness-Apps vertreibt, sondern es sind Supplements im weitesten Sinne. Alles, was man für diejenigen, die das hier als Videoformat gucken, alles, was man in Dosenverpackungen, was in Pulver- und in Pillenform kommt, oder?
Genau, absolut. Also im Kern machen wir natürliche Nahrungsergänzungsmittel, aber auch Superfoods und Naturkosmetik.
Sehr gut. Ja, also klassische, nicht klassische Dinge, die Körper und Geist vermutlich gut tun. Die beschreibt doch mal bitte kurz, nee Quatsch, wir fangen hier mit der richtigen Reihenfolge an. Sag bitte noch ein, zwei, nur weil wir zwei uns schon ein bisschen kennen, ist das kein Grund, dass du nicht nochmal unseren Zuhörenden kurz sagst, wer du eigentlich bist, und sag auch gerne noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu InnoNature.
Super gern. Ich bin Sarah, CEO bei InnoNature, jetzt seit einem guten Jahr, freue mich, ein bisschen was von meiner Reise zu erzählen und natürlich auch über InnoNature. Genau, vielleicht zu mir, habe eine Reise im Digitalbereich, in verschiedenen Industrien, eben jetzt im Natural Health Bereich, davor bei erneuerbaren Energien und davor habe ich mal HR Tech gemacht. Das heißt, ich glaube, der rote Faden ist eher, wie skaliere ich Unternehmen eigentlich auf die nächste Unternehmensgröße, wenn sie schon mal erfolgreich sind und gut laufen. Und genau das habe ich jetzt bei InnoNature vor. Das heißt, was ist InnoNature? Wir sind eben eine Online-Plattform für das Thema im Schwerpunkt Frauengesundheit, decken da aber, genau wie du gesagt hast, eigentlich die Kernbedürfnisse rund um das Thema Gesundheit ab. Das heißt, sowohl, was man wahrscheinlich hier in der Zuhörerschaft kennt, so die Klassiker, die wir alle nehmen sollten, Omega-3, Magnesium, Eisen, aber eben auch, und ich glaube, da liegt für uns eine ganz große Kompetenz, wirklich komplexe Produkte, wenn es geht um das ganze Thema Hormonbalance, aber auch sowas wie Schlafen, wie Stimmung. Also genau, haben da ein breites Spektrum an Produkten und eben jetzt auch relativ neu, wo wir wirklich stark sind, das ganze Thema Supplementierung für Kinder. Was ist vielleicht unser USP? Weil genau wie du sagst, ein sehr, sehr, sehr kompetitiver Markt, dass wir das Ganze wirklich mit einem Fokus auf rein natürliche Inhaltsstoffe machen. Und bei uns ist das auch nicht so, da ist vielleicht der Schwerpunkt natürlich oder irgendwie 80% natürlich, sondern am Ende haben wir wirklich 100% natürliche Inhaltsstoffe und das heißt eben auch keine Füller oder Zusatzstoffe in den Produkten.
Das finde ich total spannend. Ich bin vermutlich nicht wirklich Zielgruppe, wobei auch ich konsumiere Proteinpulver. Jetzt werden viele lachen, aber tue ich trotzdem.
Sieht man doch. Hast du,
wer weiß, wie ich aussehen würde, wenn ich kein Proteinpulver in mein Müsli reinmixen würde. Und in unserem Vorgespräch hast du es ja schon gesagt und habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht, dass ich eventuell da regelmäßig in mein Müsli, in mein Bio-Müsli möchte ich sagen, mit Bio-Hafermilch eventuell nicht natürliche Zusatzstoffe reinmixe. Wir wollen jetzt keine Namen von Wettbewerbern nennen, aber ich benutze, und jetzt kannst du mich schreien, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, ein Produkt eines Wettbewerbers hat 3 Buchstaben und fängt mit E an. Hört mit N auf, glaube ich.
Ich glaube, da bist du ja nicht ganz alleine in dem Segment unterwegs.
Das ist der Volumenmarktführer, oder?
Ich glaube, für das Thema Proteine absolut.
Okay.
Und genau, wie du ja hier siehst oder auch die uns auch das Ganze per Video anschauen, ja, auch wir haben Proteine und ich glaube, genau wie du sagst, du musst dich da, glaube ich, nicht schämen,
sondern
die Mehrheit des Marktes macht sich da vielleicht ein bisschen zu wenig Gedanken, wo kommen eigentlich die Inhaltsstoffe her. Und ich finde, man kann das bei uns immer sehr schön am Omega-3-Produkt festmachen. Das ist wirklich auch eins unserer absoluten Bestseller-Produkte. Und warum natürliche Inhaltsstoffe? Omega-3. Sollte wirklich eigentlich fast jeder supplementieren. Und wenn man drauf schaut, Die meisten nehmen das Ganze eben aus dem Fischöl. Mhm. Aber warum konsumiert man das Fischöl? Weil der Fisch Algen frisst. Bei uns kommt eben das Omega-3 wirklich direkt aus der Alge, ist damit vegan, ist damit rein natürlich, macht nicht den Umweg über den Fisch. Und das ist eben genau die Produktphilosophie, die wir haben. Also bei uns kommt das Selen aus dem Senfkorn, der Zink aus dem Algarvenblatt und eben wirklich sich zu überlegen, wo kommt denn dieser Nährstoff, dieses Vitamin, dieser Mineralstoff in seiner natürlichen Reinform vor? Und wie können wir dann das bestmöglich unseren Kundinnen zur Verfügung stellen? Das ist eben genau das, was wir machen. Und was ganz anders ist als was vielleicht der ein oder andere Wettbewerber macht, der das Ganze eben chemisch dann im Labor zusammenmixt.
Aber das ergibt für mich jetzt total, also ergibt für mich noch mehr Sinn, also den Schwerpunkt auf die Natürlichkeit. Und na klar, wenn man sich so erschließt, eure Zielgruppe sind Frauen und jetzt neuerdings auch Kinder, wirst du gleich was zu erzählen, auch insbesondere junge Kinder. Ich sehe auch, dass ihr auf vielen der Produkte, die wir hier auf dem Tisch stehen haben, ein Bio-Zertifikat habt. Und auf der Rückseite sind noch mehr Logos. Also, okay,
genau, wir sind PETA-zertifiziert, wir sind vegan. Alles, was in Bioqualität geht, stellen wir in Bioqualität her, genau, um eben wirklich dieses Natürlichkeitsthema auch von vorne bis hinten zu bespielen.
Okay, das ist schon die Antwort auf die Frage, die ich hatte, wie man sich in diesen Kategorien wirklich differenziert. Weil also ich sollte mich jetzt vielleicht aufhören, als Referenz irgendwie selbst zu erwähnen, aber beim Proteinpulver gucke ich so ungefähr auf die Nährwerte. Wie ist da Zucker drin? Also da hört es bei mir schon auf. Ich denke aber, dass die Zielgruppe, die du ansprichst, deutlich differenzierter, womöglich auch besser ausgebildet ist oder sich zumindest besser drum kümmert als ich, um zu verstehen, was sie jetzt eigentlich nutzt und warum sie das auch nutzt. Ist das nicht, ich denke gerade super nach, aber kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, das ist ja auch wahnsinnig schwer zu kommunizieren, oder?
Absolut. Also vor allen Dingen ist es ja, was ich spannend finde, jetzt eben auch ein Jahr in dieser Branche. Es ist auf der, wenn du so willst, Go-to-Market-Seite komplett unreguliert. Also wenn wir beide jetzt heute eine tolle Idee haben für das nächste Proteinpulver, dann sage ich überspitzt, suchen wir uns einen Lohnhersteller, machen schönes Branding drauf und verkaufen das in 4 Wochen im eigenen Shop. Also da nicht reglementiert, aber wo es sehr reglementiert ist, ist eben genau auf der Marketingseite. Also was darf ich eigentlich über meine Produkte erzählen? Und da sind wir eben, das ist dann der große Unterschied zu Arzneimitteln, die dürfen über Wirkung sprechen. Im Supplement-Bereich gibt es von der EU zugelassene Health Claims, nennen die sich. Das heißt, ab einer gewissen Dosierungsmenge darfst du dann etwas über das Produkt sagen. Aber in der Regel geht es eben darum zu sagen, naja, das trägt zu einer natürlichen Darmfunktion bei oder zu einem durchschnittlichen Immunsystem. Du kannst eben sehr wenig konkret über die Wirkungsweise der Produkte sprechen. Und jetzt hast du ja gesagt, was treibt die Kundinnen um? Das haben wir uns jetzt auch mit meinem Start ganz intensiv nochmal angeschaut, wirklich mit einer großen Marktforschung. Was sind eigentlich die Kernkundenbedürfnisse? Und was sagen uns die Kundinnen da? Eine tatsächlich wissenschaftlich bewiesene Wirksamkeit ist eigentlich das Top-Kaufkriterium. Und dann kommt zum Glück vieles, was wir bedienen. Natürlichkeit, vegan, tiefversuchsfrei. Aber am Ende willst du natürlich wissen, wenn ich das schon alles schlucke, funktioniert es oder nicht. Und das ist eben das, was dann aber wiederum auf der Marketingseite extrem limitiert ist.
Okay, aber zum Glück gilt das ja für alle gleich. Also der Teil ist ja auf jeden Fall für alle gleich. Vielleicht nochmal ein bisschen um die Größe des Marktes, aber auch gerne zur Größe eures Unternehmens, um das besser zu verstehen. Meiner Wahrnehmung ist es auf jeden Fall ein Markt, der stark wächst. Und es muss auf jeden Fall ein Markt sein, der hochkompetitiv ist, weil so viele Player sich vermutlich um vielleicht auch wachsende Zielgruppen schlagen. Aber meine Vermutung ist, dass der Wettbewerbsdruck deutlich zugenommen hat in den letzten Jahren.
Absolut. Irre ich mich da? Ja. Also genau, der Markt, wenn wir mal auf den Markt Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland gucken, dann wächst der so um 3%. Was aber stark wächst, wovon wir natürlich auch profitieren, aber der Wettbewerb genauso ist, online wächst überproportional um die 15%. Und was dann ganz spannend ist, es gibt eben Segmente, die wiederum überproportional wachsen. Das ist das eine Segment, wo du ja, wie ich seit heute weiß, Kunde bist. Also das ganze Thema eben Sport, Proteine. Das ist aber auch tatsächlich das Thema Frauengesundheit. Da passiert halt ganz viel Forschung, auch gerade erst jetzt. Und eben ein noch kleines, aber extrem stark wachsendes Segment ist tatsächlich das Thema Supplementierung für Kinder.
Werbung.
Auf unsere Folge 221 mit Tim Nedden zum Thema Retail Media gab es richtig gutes Feedback. Vielen Dank. Und es gab im Anschluss immer wieder die Frage, sind diese Kampagnen im Retail Media eher dazu da, echte zusätzliche Umsätze zu generieren, also inkrementelle Umsätze? Oder zahlen wir am Ende eventuell für Umsätze, die wir eventuell sowieso schon gehabt hätten? Der Connected Commerce Guide von Frontworld zeigt hier auf, wie Marken mit Retail Media so gut arbeiten können, sie so zielgerichtet ihre Budgets steuern können, dass Wachstum statt Kannibalisierung, dass echte neue Kundenbeziehungen entstehen können, statt nur eh schon da Umsatz. Das sind klare Frameworks, Praxisbeispiele und auch das Analytics Setup wird hier deutlich beschrieben. Also schaut mal rein in den Connected Commerce Guide von Frontworld. Ihr findet den Link in unseren Shownotes oder sucht einfach nach connected-commerce.com und ladet euch diesen wirklich sehr hilfreichen Guide runter. Viel Spaß mit der Folge.
Ende der Werbung.
Lass uns nochmal kurz, bevor wir über den Online-Teil allein sprechen, überhaupt, was sind denn die klassischen, wenn es die überhaupt gibt, Versorgungswege, die Kundinnen und Kunden nehmen. Also früher war das so im Rahmen der OTC-Produkte bei den Apotheken. Es gab schon Parallelvertriebe, also so Direktvertriebe, die gibt es schon seit, glaube ich, den 70er oder 80er Jahren. Wie sieht der Markt heute aus, so wenn du nach Vertriebswegen guckst?
Das ist tatsächlich extrem interessant, hat mich auch überrascht, aber 70% des Marktes ist noch immer offline.
Krass.
Also es ist wirklich noch ein, online wächst auf jeden Fall stärker, aber es ist tatsächlich Stand heute noch ein Offline-Markt. Und was ist da insbesondere im deutschsprachigen Markt führend? Das ganze Thema Drogeriegeschäft. Also auch da wahrscheinlich viele der Hörerinnen und Hörer kaufen ihre Supplements dann bei DM, Rossmann. Und dann natürlich auch zu einem anderen Preispunkt, als den wir bei unseren Produkten haben. Dann ist das Thema Apotheken auch eins, aber deutlich kleiner als eben das ganze Thema Drogerie. Und wenn man auf online schaut, hast du eigentlich einen Split, klar, wo wir stark sind im Direct-to-Consumer, aber auch einen großen Share tatsächlich Amazon. Also auch da ist es nochmal, dass auch wenn du dir die Wachstumsraten auf Amazon anguckst, auf jeden Fall das ein Segment ist, das auch da stark wächst.
Ist das eine faire Vermutung, dass die Plattformen wie Amazon zum Beispiel auch sehr stark dann für den Nachkauf verantwortlich sind? Also, dass die Discovery-Phase eventuell im stationären Einzelhandel oder gar in der Apotheke beginnt, aber dass dann das Nachkaufen dann auf der Plattform stattfindet?
Was wir tatsächlich bei Amazon sehen, und das ist eigentlich ganz spannend, also ist, glaube ich, eine valide Hypothese, aber dass es auch quasi so ein bisschen so ein Mitnahmeeffekt ist. Also ich bestelle und dann bestelle ich noch mein Magnesium und mein Eisen. Und das ist gerade eben für diese Monoprodukte, wie wir die nennen, also die wirklich, wo es eigentlich um einen Inhaltsstoff geht. Und genau, um dir da vielleicht mal ein Gefühl zu geben, unser Amazon-Warenkorb ist tatsächlich ein Drittel von unserem D2C-Warenkorb. Und ich glaube, das ist genau das, du kaufst halt und dann guckst du auf der Amazon-Suche und nimmst irgendwie noch ein Produkt mit in deine Bestellung, aber machst halt nicht wie unsere durchschnittlichen Käuferinnen, kann ich auch sagen, im Schnitt kaufen die 3 Produkte bei uns im Online-Shop und auf Amazon ist es eher der Mitnahmeeffekt von einem einzelnen
Produkt. Ja klar, und du hast Mixbags, also gemixte Warenkörbe bei Amazon und bei euch liegt, glaube ich, die Versandkostenfreiheit bei 69 Euro, wenn ich das richtig gesehen habe, zumindest heute am Stand des 27. März 26. Klar, dann würde ich auch 3 Produkte in den Warenkorb legen. Das verstehe ich. Das ist eine ideale Überleitung, um mir ein Gefühl zu geben, bitte, wie groß denn eigentlich so der Warenkorbwert oder der Kunden, eigentlich interessiert mich der Kundenwert, weil meine weitere Hypothese ist, dass das eine Warengruppe ist, der ein super gutes Nachkaufverhalten jetzt über alles einer Marke hat. Also ich weiß zum Beispiel, ich nehme noch ein Produkt.
Ja.
Guck mal, ich nehme Magnesium von einem Schweizer Pharma, Hersteller.
Auch das können wir natürlich dir.
Kannst du auch ändern?
Auch das kann ich ändern.
Aber ich kann dir versprechen, dass die Entscheidung vollkommen, dass sie nicht intellektuell überbelastet ist, sondern ich nur, weil es mir schmeckt. So, aber ich finde es unglaublich teuer, so eine Tablette, das, obwohl geht ja nicht, du wirst zwei solche Röhrchen, 20 Stück, kosten, also 90 Cent pro Tablette zahle ich dann. Okay, also,
ich glaube, da sind wir sogar besser. Kannst du bei uns mit 64
Tablette,
Cent
genau, so pro Portion so rechnen. So sollte man ja eigentlich nicht rechnen. Aber jetzt wieder zurück zum Kundenwert. Also ich bin dieser Marke seit mehreren Jahren treu. Und meine Hypothese ist jetzt, dass das nicht an mir liegt, sondern dass diese Warengruppe Loyalität triggert.
Das ist in Teilen so, aber ich würde sagen wirklich in Teilen. Also weil, genau wie du sagst, es ist ein extrem kompetitiver Markt. Mhm. Also jetzt wirklich ein Jahr im Business, ich sage das immer scherzhaft, aber die Realität ist, es gibt keinen Tag, wo ich nicht noch einen Wettbewerber kennenlerne. Mhm. Vielleicht nicht in unserem Kerngeschäft, aber die irgendwie dann einen speziellen Inhaltsstoff machen oder eine spezielle Zielgruppe bedienen. Und was wir tatsächlich sehen, ist, du hast zwei Segmente. Ich glaube, du hast genau das Segment, was du sagst, ne? Das sehr Loyale, das sich auch in der Tiefe mit den Produkten, mit den Inhaltsstoffen beschäftigt. Und die sind extrem loyal. Mhm. Und das sehen wir eben auch auf den Produkten, genau, wo wir auch wirklich, klar, teilweise unique am Markt sind. Mhm. Dann hast du aber das Segment und das bist dann nicht du, sondern ich glaube, da sind wir wieder bei den Magnesiumkäufern auf Amazon, die wirklich sagen, ich nehme Magnesium, ich interessiere mich für den Preis. Und du siehst eben in diesem wettbewerbsintensiven Markt, das war für mich auch extrem überraschend, das ist ein total promotiongetriebenes Geschäft auch.
Im Ernst? Und dann hoppen die über Marken?
Dann hoppen die über Marken auch. Also das hat auch unsere Marktforschung gezeigt, dass selbst die loyalen Kunden, die sich in der Tiefe informieren, gucken halt dann aber auch, wo kaufe ich denn jetzt dieses Produkt? Also es ist kein Markt, wo die Leute eigentlich 90% ihres Baskets mit einer Marke bedienen, sondern selbst, wenn du so willst, die durchschnittliche Konsumentin kauft von drei Marken bei uns.
Okay, das verstehe ich, also dass in Summe mehrere Marken, aber wenn ich jetzt einmal gesagt habe, ich denke oder ich fühle, dass das Omega-3-Produkt für mich funktioniert, dann fange ich doch nicht an, den Hersteller und die Marke zu wechseln, nur weil es irgendwo Omega-3 für ein paar Cent günstiger gibt.
Also Omega-3 ist, wenn ich gucke, ist auch tatsächlich ein Produkt bei uns mit der höchsten Loyalität.
Okay.
Aber ich glaube, weil wir da eben auch genau eine ganz besondere Formulierung haben. Aber wer jetzt beim klassischen synthetisch hergestellten Magnesium sind, dann hopfst du, weil irgendwer gerade 30% auf alles macht.
Okay, guck mal. Aber dann ist vermutlich fair zu vermuten, dass das nicht nur in der Warengruppe über alles, sondern auf einer Produktebene, dass es da unterschiedliche Loyalitäten
absolut
gibt. Okay.
Also klar, ne? Ich glaube, wenn du dir unsere Produkte, unsere Bestseller guckst, dann ist es neben dem Omega-3, haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber geredet, aber zum Beispiel ein Lemon Morning, das ist eine Stoffwechsel-Morgenroutine, steht hier ganz prominent. Mhm. Genau, oder auch ein Haut-Haare-Nägel-Komplex. Und da bin ich natürlich bei dir, wenn das erstmal meine Morgenroutine ist, warum sollte ich die dann irgendwie wechseln, dann schaffen wir es auch, dich wieder und wieder zu gewinnen und haben tatsächlich auf genau diesen Produkten auch ein Abo-Modell.
Ein Abo-Modell. Mhm. So, also jetzt bitte, jetzt sind wir aber mal richtig im Game. Das heißt, jetzt kannst du mir ruhig sagen, was genau eure Kundenakquisitionskosten sind und euer Kundenwert.
Also was ich dir sagen kann, ich habe ja schon gesagt, ne, im Durchschnitt ist unser Warenkorb so um die 65 Euro. Genau.
Wie oft kauft dann so ein Kunde
ein? Natürlich mehrmals, dass die auch mehrmals im Jahr bei uns einkaufen.
Mhm. Ja, gut, du zwingst mich ja jetzt zum Raten. Also ich würde jetzt mal hoffen, dass ein Kunde, eine Kundin für euch mindestens im Jahr 5 Kaufakte macht.
Das würde ich mir wünschen, aber deshalb bin ich ja auch da. Es ist tatsächlich aktuell nochmal, kannst du nochmal 2 abziehen, würde ich sagen.
Okay, gut. Also dann, okay, kann sich jetzt jeder selbst ausrechnen, aber da haben wir bummelig irgendwie einen Umsatz pro Kunde von irgendwas zwischen 155 und 200 Euro im Jahr. Du musst jetzt gar nichts sagen, aber so es geht ja auch nur um die Größenordnung. Wir wollen ja das Game ein bisschen verstehen. Wie teuer ist denn so die Kundengewinnung in so einem hochkompetitiven Markt? Oder anders gesagt, wie lange brauchst du, um einen Kunden profitabel zu kriegen?
Das ist tatsächlich bei uns schon ganz gut. Wir sind ja in einem, das wäre das Positive an dem Markt. Das ist ja schon ein Markt, wo auch zumindest die Produktmargen ganz okay sind. Das
und heißt vermutlich bei auch uns, wenig Retouren und so. Ne?
Genau. Wir haben, das ist, glaube ich, der erste E-Commerce-Business, in dem ich unterwegs bin, um dem wirklich Retouren eigentlich wird irgendwie alle 6 Monate mal drüber gesprochen. Mhm. Also das spricht natürlich auch für unsere Produktqualität.
Natürlich.
Aber wir haben auch eine 100-Tage Zufriedenheitsgarantie. Aber zum Glück kommt da sehr, sehr wenig zurück. Und wenn du auf die Customer Acquisition schaust, bei uns ist Marketing-Effizienz ist am Ende eigentlich das Spiel, das wir spielen müssen. Klar sind wir von der Marge auch sag ich mal, nicht ganz so gut aufgestellt wie wiederum natürlich die synthetischen Player, weil klar, unsere Inhaltsstoffe am Ende auch mehr kosten, aber nichtsdestotrotz ist bei uns wirklich das, wo eigentlich genau in der Marge die Musik liegt, ist die Marketing-Effizienz.
Ja, okay, also dann habt ihr Nachhaltigkeit nicht nur bei der Herstellung eurer Produkte, sondern auch in der Kundengewinnung. Das verstehe ich. Gibt es ein Segment, was momentan stärker wächst als der Rest?
Genau, tatsächlich, wenn du guckst, auf Zielgruppen geschaut, ist es tatsächlich das Thema Frauengesundheit und eben auch Kinder. Also Frauengesundheit wächst tatsächlich so ungefähr um die 10%. Bei Kindern liegst du so bei 6%. Aber das sehen wir bei uns nochmal komplett anders proportional. Also um dir mal ein Gefühl zu geben, wir sind auf dem Kindersegment alleine letztes Jahr um 65% gewachsen.
Super. Und spiegelt sich das auch in der Marketing-Effizienz wider? Also wachst ihr dort auch ähnlich, ich muss jetzt nichts Genaues sagen, aber wachst ihr da auch ähnlich profitabel oder müsst ihr da höher ins Investment gehen? Also im Sinne von Payback-Period auf den Kundenwert.
Nee, tatsächlich, was das Kundensegment angeht, total. Weil was ist bei uns auch einer der Kern-Akquisitionskanäle? Das ist zum einen bei uns Influencer-Marketing und zum anderen auch ganz klassisches Performance-Marketing. Und weil wir in diesem Kindersegment wirklich ziemlich gut aufgestellt sind, auch im Vergleich zum Wettbewerb, können wir da eben natürlich dann auch entsprechend im Marketing, dadurch, dass wir eine breite Range an Produkten haben, ganz gut Kunden akquirieren. Und ist auch vielleicht das, Kinder ist tatsächlich bei uns auch das Segment mit der höchsten Neukundenquote. Da liegen wir bei über 60% Neukunden.
Spricht ja für euch. Ich denke auch gerade, dass das Kindersegment vermutlich auch das ist, wo das Thema Nachhaltigkeit, also Zusatz, also die Qualität eurer Ingredienzien besonders vertrauenswürdig sein müssen.
Absolut. Also ich habe ja eben erzählt von der Marktforschung, was ist bei, ne, und wen haben wir da gefragt? Frauen zwischen 18 und 50, die Nahrungsergänzungsmittel kaufen, da geht es um erstmal wissenschaftlich bewiesene Wirksamkeit, dann um Natürlichkeit, dann um Nachhaltigkeit. Und du hast genau recht, bei Kindern dreht sich das tatsächlich um. Da ist natürlich auch Wirkung wichtig, aber da ist tatsächlich Natürlichkeit genauso wichtig. Und ich glaube, das ist genau dieses, wenn ich meinen Kindern schon Nahrungsergänzungsmittel gebe, dann doch bitte mit natürlichen Inhaltsstoffen und keine Chemie.
Ich kenne dann Proxy aus einer anderen Branche, nämlich aus der Lebensmittelindustrie. Das Segment, wo die schnellste relative Durchdringung von Bioprodukten waren, Bio in jeder Qualität, also inklusive Demeter etc., die ja eher einen sehr, sehr kleinen Marktanteil hatten, war Babynahrung.
Ja, kann ich mir absolut vorstellen.
Die Alnatura, also die bei Eigenmarken, bei Naturmarken und auch bei Brands, die eigentlich alles, also die Hips zum Beispiel dieser Welt, die waren die ersten, die auf einmal einen Bio-Anteil über alles in einem hohen zweistelligen prozentualen Bereich hatten. Fand ich, also kann man sich im Nachhinein alles erklären, aber fand ich so in den 90er Jahren sehr, sehr interessant und spricht auch praktisch zu eurer Beobachtung. Gut, jetzt sagtest du, ihr habt dieses eine Produkt hier, also nicht nur dieses eine.
Lemon Morning.
Stoffwechseldrink, 150 Gramm, das kriege ich nur im Abo, richtig?
Das kannst du natürlich auch so kaufen.
Auch wirklich? Okay.
Also du kannst bei uns jedes Produkt im Einzelverkauf kaufen.
Ihr zwingt niemand in das Abo.
Nein, genau. Wir sehen da aber tatsächlich ein großes Potenzial. Aber das ist vielleicht auch spannend. War für mich eine der überraschendsten Beobachtungen, wie wenig, und das trifft nicht nur auf uns zu, sondern auf den Markt insgesamt, dass wir echt eine noch total niedrige Abo-Durchdringung haben. Weil eigentlich bin ich ja bei dir, wenn ich doch einmal mein Lemon Morning gefunden habe, warum sollte ich das irgendwie immer wieder transaktional jeden Monat kaufen? Und das ist auch was, wo wir gerade stark dran arbeiten, eben genau diese Retention natürlich auch auf die Straße zu bekommen. Ja.
Hast du persönlich irgendwelche Abos von physischen Produkten?
Von physischen Produkten?
Ja, also ich denke natürlich jetzt. Ich würde mich da nicht allzu sehr grämen, weil auch die große Plattform Amazon hat ja versucht, also versucht sie immer noch, die Abo-Quote gerade von ganz klar wiederkehrenden Themen rauszubringen. Oder Tierfutterversender, die so ein Tier ist ja sehr, sehr regelmäßig, kannst du dir ja kaum aussuchen. Und ich weiß aus sehr zuverlässigen Quellen, dass auch da die Abo-Quoten verhältnismäßig gering sind. Ich kann dir nicht sagen, warum, ich kann dir nur sagen, dass es so ist.
Was wir sehen tatsächlich, wir sehen da schon auch einen Unterschied im internationalen Vergleich. Mhm. Also ich glaube, da hast du recht, dass das in Deutschland auch nochmal so dieses, ich will mich da nicht binden und nicht committen. Also da muss, glaube ich, so ein Abo-Programm schon echt Vorteile bringen. Und das ist was wir gerade anfangen, noch nicht mit Abo, aber wir haben tatsächlich gerade vor 4 Wochen unseren Customer Club neu gelauncht und eben zu gucken, genau, dass wir darüber eigentlich die Kundin noch enger an uns binden.
Lass uns noch kurz, du hast es schon angedeutet, über Gewinnungswege sprechen. Mhm. Du hast gesagt, Influencer-Marketing ist ein wichtiges Instrument. Ist das wichtigste Instrument in eurer Kundengewinnung?
Also wenn du tatsächlich auf den Umsatz bei uns guckst, ist das der Marketingkanal, über den der größte Umsatz kommt. Mhm. Und das ist zum einen natürlich, weil eben die Influencerinnen über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Produkt sprechen können. Das heißt, wenn wir über Wirkung sprechen, was ja der Kern-Customer-Need ist, dann können natürlich Influencerinnen sehr authentisch darüber berichten, wie geht es ihnen mit unseren Produkten. Wir haben da zum Beispiel auch, ich glaube auch anders als vielleicht ein paar unserer Wettbewerber, auch eine Policy, dass sie ein Produkt zumindest mal 4 Wochen selber nehmen müssen, bevor sie dann auch überhaupt vor uns Content kreieren dürfen. Ja, ich bin ja kein guter Marketier, ne, im Marketing-Podcast. Genau, natürlich dürfen. Ja. Aber dass sie wirklich auch einfach Erfahrungen mit dem Produkt sammeln, um dann authentisch darüber berichten zu dürfen, nachdem sie es nehmen durften. Genau. Und genau, insofern für uns absolut wichtiger Kanal, einmal über das ganze Thema natürlich Wirkung sprechen zu können, aber auch tatsächlich, glaube ich, das Thema, wenn wir eben starken Zielgruppenfokus haben, ist das natürlich auch was, wo, wenn du auf unsere Top-Influencerinnen guckst, bei der Top 20, 20 sind selber Mütter und berichten da natürlich auch sehr authentisch aus ihrer Lebenswelt mit unseren Produkten.
Und dann nehme ich an, dass sowas wie das Suchmaschinenmarketing eher eine untergeordnete Rolle spielt, weil ihr es gibt Brand-Searches, die kommen dann bei euch, aber dass ihr mit generischen Search-Terms irgendwie, ihr seid ja nachhaltig profitabel unterwegs, da könnt ihr mir vorstellen, dass die Suchmaschine an sich jetzt nicht der große Kanal ist, oder?
Ist tatsächlich bei uns, dann kommt CRM. Und dann sind wir aber tatsächlich schon im Performance-Marketing, aber genau wie du sagst, eher spitz. Also wir haben wir haben vegane, bei uns sind alle Produkte vegan, alle Produkte natürlich. Also ich glaube, genau für eben Zielgruppen, die sich dann auch für unsere USPs interessieren, da können wir schon auch in Paid Search profitabel akquirieren.
Wie sieht euer Operating Model im Marketing aus? Du hast gesagt, ich habe es verstanden, Influencer-Marketing ist der stärkste Kanal. Arbeitet ihr dann eher mit einem longtailigen Influencer, also mehr so in die das longtailigste ist ja irgendwie user-generiert, das headlastige wäre praktisch nur mit Celebrities zu arbeiten. Wie sieht da eure Influencer-Strategie aus?
Also wenn das deine Bandbreite ist von Celebrities zu user-generated Content, dann würde ich sagen, sind wir eher im Longtail unterwegs. Wir haben auch tatsächlich einen Pool aus über 500 Influencerinnen und wirklich, wenn wir auf die bei uns best performenden Influencerinnen schauen, dann, sag ich mal, haben die eigentlich am Ende eine Follower-Base von vielleicht so 80.000 bis 200.000. Ja. Also sind nicht ganz klein, aber eben wir arbeiten schon auch immer mal mit Großen, die man jetzt hier auch kennen würde. Ich weiß nicht, eine Kisu könnte deine Community auch kennen, eine Marie Nasemann kennt man sicherlich und haben da auch welche, die wirklich, weil sie eben auch schon wirklich lange mit uns zusammenarbeiten, auch super gut funktionieren. Aber ansonsten, genau, sehen wir da, dass eigentlich gerade Influencerinnen, die auch mit uns gewachsen sind, für uns total gut funktionieren. Also wir haben wirklich auch schon Influencerinnen, die schon 8 Jahre mit uns zusammenarbeiten und die haben eine ganz andere Followerschaft heute, 8 Jahre später, genauso wie wir natürlich eine andere Umsatzbasis haben und da sind wir irgendwie richtig erfolgreich zusammengewachsen.
Ja, cool. Also spricht ja, ich finde das auch stimmig, wenn man ein Produkt hat, was irgendwie auf Natürlichkeit aus ist, dass man da nicht irgendwie so einen Sugar High irgendwie generiert oder ein Strohfeuer, wie man auf Deutsch sagen würde, sondern dass ihr da praktisch eine langfristige Kooperation habt.
Ja, absolut.
Also viele berichten ja auch, wenn sie eher so auf die Headlastigkeit gehen, also Influencer, die eine sehr, sehr große Reichweite haben, dass sie viel schnellere Abnutzungseffekte im Wirkungsgrad haben, weil natürlich diese Influencer auch mit sehr, sehr vielen Marken unterwegs sind und dann der Neuigkeitseffekt dann irgendwann weg ist. Siehst du irgendwelche Grenzen im Influencer-Marketing oder irgendwelche besonderen Herausforderungen? Also Hintergrund meiner Frage ist, es ist ja, sagen wir mal, so ein bisschen das kleine Einmaleins, dass der Nahrungsergänzungsmittel mit Influencern zuwachsen. Da gab es ja auch ein paar Marken, die dann an große Konzerne verkauft wurden und wo sich das Wachstum nicht mehr so richtig fortschreiben ließ. Aus welchen Gründen auch immer, können wir beide nur spekulieren. Also ich kann da nur spekulieren. So, aber was ist so, was siehst du für Herausforderungen oder vielleicht auch Chancen im Influencer-Marketing?
Genau, was sehe ich als Chance? Ich glaube wirklich, das Thema, gerade wenn wir darüber reden, ne, du sagst, ich muss ja irgendwie verstehen, warum sollte ich jetzt eigentlich das Produkt nehmen oder ein anderes. Also ich glaube, das Schöne ist wirklich über authentischen Content auch die Marken zu begleiten. Ich glaube, das ist eine Riesenchance. Wo ist da aber auch genau die Gefahr? Wir haben gesagt, der Markt ist kompetitiv. Das schlägt sich dann natürlich auch im Influencer-Marketing nieder. Also dass Brands dann wirklich um passende Influencerinnen genau, konkurrieren, wenn du so willst. Und das Zweite, was wir natürlich auch sehen in diesem Spiel, ist, wir haben die Kooperationen, was ich erzählt habe, wo wir wirklich schon sehr erfolgreich, sehr lange mit diesen Marken wachsen. Und da haben wir auch, was, glaube ich, uns natürlich sehr erfolgreich macht, auch viele, wo wir uns den unternehmerischen Erfolg auch wirklich teilen. Also wo wir heute auch noch erfolgsbasierte Vergütung haben. Und natürlich in einem Markt, wo Influencer sein mehr und mehr und mehr ein Kernjob ist, sind es natürlich auch mehr, die einfach sehr fixe und starre Vergütungsmodelle haben. Und ich glaube, das schlägt sich dann zum einen nieder, sind das dann am Ende nur noch Influencerinnen, die das Produkt und einen Code in die Kamera halten und eben genau nicht mehr dazu beitragen, auch mit dir zusammen die Marke aufzubauen. Und das Zweite ist, genau, ist deine Marketing-Effizienz natürlich auch in der Regel besser, wenn du da einfach erfolgsbasierte Modelle fahren kannst.
Das verstehe ich. Gibt es Reichweitenherausforderungen? Also viele haben ja Attribuierungsherausforderungen, wenn es nicht gerade über einen Gutscheincode etc. geht. Aber hast du auch schon erfahren, dass es in letzter Zeit irgendwie Reichweitenherausforderungen bei deinen bestehenden Influencerinnen gibt?
Das ist ganz interessant. Wir sehen, dass das Wachstum nicht mehr so stark ist. Wir sehen aber zum Glück Stand heute keine großen Verluste in den Reichweiten. Okay. Aber ja, wir sehen schon, dass die auch die Herausforderung haben, vielleicht nicht mehr ganz so schnell zu wachsen.
Gut. Was könnte dann die Lösung sein? Paid Media amplifizieren.
Genau, was wir bisschen uns dann auch angucken, können wir sie auch, können wir eigentlich Postings auch nochmal verlängern. Also, dass man wirklich sagt, man arbeitet da eigentlich Hand in Hand. Wir haben auch selber 250.000 und mehr Follower auf Social Media. Also haben wir ja auch nochmal eine wirklich eigene Community, wo man irgendwie auch natürlich gucken kann, wie nutzt man da auch gegenseitig die Reichweite, die man hat.
Werbung. Du und dein Unternehmen sollen nicht nur gesehen werden, sondern was bedeuten? Ich habe die Lösung für dich. Mach einen Business-Podcast. TLDR Studios entwickelt Formate, die wirken. Also von Thought Leadership, Employer Branding, Lead Gen, alles drin. Du bringst die Vision und wir liefern Konzept, Produktion und zielgerichtete Distribution über alle Podcast- und Social-Media-Kanäle. Bist du bereit für dein Format? Deine Story wartet schon. Mehr Infos findest du unter tldrstudios.com oder schreib uns einfach direkt an podcast@tldrstudios.com. Wir freuen uns auf dich.
Ende der Werbung.
Stichwort Plattformabhängigkeit. Ihr seid ja eine D2C-First-Company, wenn ich das richtig sehe. Kannst du oder magst du sagen, wie das Verhältnis zwischen D2C und Plattformgeschäft, also ich meine damit das Amazon-Geschäft, wie das sich ungefähr darstellt?
Das kann ich verraten, weil wir sind da tatsächlich mit 95% in unserem eigenen Shop unterwegs und haben aber auch ganz bewusst eine Own-Shop-First-Strategie. Also insofern, genau, ist das für uns auch der Fokus, weil, wie du sagst, es ist ja irgendwie ein Markt, der viel auf Vertrauen in die Produkte, aber auch in die Beziehungen bedingt. Und insofern versuchen wir dann natürlich auch, die Kundinnen zu kennen, an uns zu binden. Und deshalb ist da für uns der Schwerpunkt im eigenen Shop.
Ja, und ihr, so wie ich euch wahrnehme, ihr konzentriert euch auf den deutschsprachigen Raum oder vielleicht nur auf Deutschland, weiß ich gar nicht. Seid ihr auch in anderen Märkten?
Deutschland, Österreich, Schweiz, also deutschsprachiger Raum.
Also im deutschsprachigen Raum. Das heißt, ihr nutzt die ihr braucht jetzt die Plattform auch nicht, um eure Internationalisierungsziele voranzutreiben.
Nee, so. Genau.
Ja. Weil das haben ja viele die Herausforderung, so dass das Plattformgeschäft ja ist ja manchmal, wenn man es nicht gut steuert, ein bisschen wie Salzwasser trinken, dass dann schnell Volumen reinkommt, aber auch die Marge unter Druck kommt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ist das nicht der steinigere Weg, die 95% D2C aufrechtzuerhalten?
Der steinige ist aber oft ja auch der nachhaltigere Weg. Mhm. Insofern bin ich überzeugt davon, wenn wir die Kundin wirklich gut kennen, wenn wir verstehen, was sind eigentlich deren Bedürfnisse, welche Produkte kaufen sie, welche Produkte könnten noch zu ihnen passen. Ein schönes Beispiel, wo wir das wirklich gerade sehen, ist wieder, reden wir heute viel über Kinderprodukte, mhm, aber dass bei uns wirklich auch ein großer Teil der Kundinnen kauft dann das Omega-3 für sich selber und unsere Kids-Variante davon. Also wie kannst du auch wirklich Cross- und Upsell machen? Da, ja klar, wächst du vielleicht nicht ganz so schnell, wie wir jetzt, wenn wir irgendwie sagen würden, wir begeben uns da in den Preis- und Promotion-Kampf auf Amazon. Aber ich glaube, dass, genau, wenn du hier nach in diesem wirklich total umkämpften Markt eine starke Marke bauen willst, ist es der nachhaltigere Weg. Und auch da, wir reden hier nicht über Wettbewerber, aber wenn du schaust, einer unserer wirklich auch größten Wettbewerber am Markt, den es so gibt, ist zum Beispiel jetzt Ende letzten Jahres auch selber auf Amazon gegangen. Mhm. Und ich glaube, da jetzt auch zu sagen, wir gehen da irgendwie komplett in den Marketing-Spend-Kampf, da ist, glaube ich, besser zu sagen, wir wachsen wirklich über unsere eigenen Kanäle und die eigene Marke.
Ja gut, ihr habt ja auch eine sehr differenzierte Positionierung, die ja jetzt nicht nach schneller Skalierung schreit. Also das gibt ja vermutlich gar keine Notwendigkeit in dieser Positionierung, die ihr habt.
Klar, wollen wir auch deutlich und schnell wachsen, aber ich glaube genau das, irgendwie nachhaltig und profitabel, das ist da schon ganz klar unsere Strategie.
Okay, cool. Worauf wirst du dich denn in den nächsten 12 bis 24 Monaten konzentrieren? Was ist denn so dein Projekt oder deine Projekte nach vorne geschaut?
Im Kern haben wir uns wirklich nochmal ganz stark angeguckt, genau, was ist für uns eigentlich die Wachstumsstrategie nach vorne raus? Ich meine, du hast es beschrieben, es gibt viele Marken in dem Bereich. Gefühlt kommt jeden Tag auch ein neuer Shop oder ein neuer Amazon-Seller hinzu. Das heißt, wo wir wirklich festgestellt haben, wo wir uns fokussieren wollen, ist auf eine Zielgruppe. Und das ist in unserem Fall sogar noch ein bisschen spitzer als das Thema Frauengesundheit, weil auch da gibt es wiederum viele Marken, nämlich wirklich das ganze Thema Mütter als Kernzielgruppe. Und wir sagen immer vom Kinderwunsch bis zur Menopause, also schon über ihren gesamten Lebenszyklus und vor allen Dingen auch nicht nur klassisch, ne, die Mutter, die Care-Arbeit, sondern auch, natürlich haben die auch als Frau eine ganze Vielfalt von Bedürfnissen plus eben dann auch in dieser Lebensphase einfach das Thema Supplementierung für Kinder. Mhm. Und das ist bei uns der Fokus, zu sagen, wir wollen wirklich, wir sagen, dass wir wollen eigentlich die vertrauensvollste Marke für Mütter und ihre Familien werden, wenn es um das Thema natürliche Gesundheit geht. Das heißt, das ist der Nordstern für die nächsten 3 Jahre. Und was heißt das bei uns konkret runtergebrochen? Wir haben 4 strategische Initiativen in der Company. Über einige haben wir schon viel gesprochen. Mhm. Das ist das ganze Thema D2C Optimization. Mhm. Also wenn das der Kanal ist, auf den wir setzen, dann eben wirklich die Frage, wie können wir da wirklich eine exzellente User Experience machen, aber auch das Thema Retention. Also genau wie du sagst, in einem Markt, wo die Leute zwischen den Marken wechseln, wo sie irgendwie einen Großteil des Wettbewerbs wirklich in klassischen Gefangenen-Dilemma eine Promotion nach der nächsten raushaut. Wie können wir da wirklich die Kunden an uns binden? Also das erste, D2C-Optimization. Das zweite ist auch nochmal das Thema Marke. Genau, da darf man vielleicht gespannt sein, dass wir in nächster Zukunft auch nochmal ein bisschen anders aussehen als die Produkte, die hier stehen. Aber wie können wir da wirklich das, wofür wir stehen, auch mal einfach noch besser nach draußen transportieren, ist ein wichtiges Thema, auf dem wir arbeiten. Dann das Thema Produktportfolio. Mhm. Da räumen wir tatsächlich aber auch ziemlich auf. Also wir haben uns entschieden, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, Stand heute tatsächlich knapp 200 Produkte. Da glauben wir, dass es in Zukunft wirklich das Kernsegment eher so 120 sind, was immer noch viel ist. Aber da wirklich auch zu sagen, wir fokussieren uns auf unsere Kompetenzen, aber planen natürlich auch jedes Jahr mit um die 20 bis 30 Produktinnovationen. Also das heißt, genau, schon natürlich auch nichtsdestotrotz zu gucken, was gibt es an neuen Forschungen, was lernen wir eigentlich von unseren Kunden. Aber Thema, wirklich ein sehr, sehr gutes und innovatives Portfolio zu haben. Und das vierte Thema ist, da darf man gespannt sein. Ich glaube, wir haben darüber geredet, wo kauft 70% des Marktes noch? Da ist schon für uns auch ein Thema zu gucken, ob wir nicht vielleicht erste Schritte in die Offline-Welt machen.
Ach, guck, ja, interessant. Ich will jetzt nicht spekulieren, aber klar, ich war auch überrascht, dass diese 70% noch so stabil stehen, aber dafür wird es einen Grund geben. Und ich denke, ist ja auch in der Naturkosmetik zum Beispiel, weiß ich, dass wie stabil der Offline-Teil ist, mit oder ohne Beratung, aber der ist sehr, sehr stabil.
Absolut.
Das würde ja passen. Sehr gut. Liebe Sarah, das war richtig spannend. Das wird auch spannend bleiben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wünsche ich dir, deinem Unternehmen ganz viel Erfolg. weiterhin tolle Produkte, eine tolle Marke, auch eine, wie ich finde, super tolle Positionierung. Ich werde, wenn ich darf, den veganen Proteinmix der Geschmacksvariante Mango Maracuja, den darf ich auch als Mann konsumieren.
Absolut,
oder?
Also auch, es kaufen auch. Also wenn du guckst, 80% unserer Kundinnen sind Frauen. Es ist schon so, dass ich auch, wir haben keine Schranke auf der Seite, bist du eine Frau oder ein Mann und dann bei den Alkoholbrands darfst du nicht kaufen. Wir freuen uns natürlich auch über jeden männlichen Zuhörer, der bei uns vorbeischaut.
Vielen Dank, dass du da warst und das gute Gespräch und vielen Dank auch für die Probe, die du mitgebracht hast, die Proben, die du mitgebracht hast. Wie gesagt, viel Erfolg und ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich freue mich auch, wenn ich dann in einem Jahr wiederkommen darf,
würde
ich mal sagen, oder?
Ja, spätestens.
Super.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.